Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wir bleiben im weiten Themenfeld der IT-Sicherheit und werfen den Blick zurück auf ein Ereignis, das im Dezember letzten Jahres für große Aufregung und ja auch für großes Erstaunen gesorgt hat. Ein kleines Java-Tool namens Log4j hat für ein riesengroßes Einfallstor gesorgt und Millionen Rechner weltweit unsicher gemacht. Und das, obwohl es ein Open-Source-Modul ist. Schnell wurde klar, solche frei verfügbaren Module, die haben ein Problem. Sie werden zwar gerne genutzt, aber dann auch schnell wieder vergessen. Und so kommt es oft vor, dass Open-Source-Bibliotheken zwar in vielen Anwendungen verbaut werden, sie werden aber nicht im gleichen Maße wie das eigentliche Softwareprodukt auf Aktualität und Fehlerfreiheit von den Produktentwicklerinnen und Entwicklern geprüft. Deshalb haben sich Forscherinnen und Forscher der Universität Paderborn Gedanken darüber gemacht, wie man Produkte mit Open-Source-Modulen testen kann, ohne tatsächlich den jeweiligen Quellcode eingängig auditieren zu müssen. Darüber habe ich mit Professor Erik Bodden vom Institut für Informatik gesprochen und ihn zunächst einmal ganz grundsätzlich gefragt, welche Risiken denn überhaupt die Benutzung solcher Module mit sich bringt.
Also zunächst mal bieten natürlich diese ganzen Open-Source-Module oder Bibliotheken eine ganze Menge tolle Möglichkeiten. Man muss sich ja mal vorstellen, was auch die ganze Informatik in den letzten Jahren, Jahrzehnten für einen Wandel mitgenommen hat. Heutzutage kann man halt mit relativ wenig Aufwand durch diese ganzen Open-Source-Bibliotheken dann doch schnell Softwareprodukte bauen, neue Webdienste und so weiter. Und das nutzen natürlich viele Leute total gern, weil es Zeit und Geld spart. Und es gibt halt auch so de facto Standardbibliotheken, die von ganz vielen Leuten weltweit eingesetzt werden, die halt auch einfach sehr verbreitet sind. Aber da liegt dann halt eben gerade auch das Risiko, denn wenn jetzt diese Bibliotheken oder Frameworks halt fehlerbehaftet sind, also wenn da Software-Schwachstellen drin sind, die Angreifer ausnutzen können, dann werden diese Bibliotheken halt auch ganz schnell zu so einer Art kritischen Infrastruktur, eben einfach weil sie so weit verbreitet sind. Also oftmals hat man da Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Installationen weltweit. Und wenn dann eine so eine kritische Komponente in so vielen Systemen drinsteckt und Fehler hat, dann kann das entsprechend große Probleme verursachen.
Das hatten wir ja Ende letzten Jahres, als es den Sicherheitsvorfall mit Log4j gab, ein Java-Modul, was eben halt tatsächlich weltweit oftmals millionenfach eingesetzt wurde und eben halt zu einem großen Problem wurde. Können Sie schildern, was da das Problem war?
Log4j ist ein ganz interessanter Fall, weil, wie Sie sagen, das ist wirklich millionenfach eingesetzt und es ist eine eigentlich ganz einfache Komponente, die einfach zum sogenannten Logging verwendet wird. Das heißt, da schreiben dann die entsprechenden Applikationen, die Log4j nutzen, regelmäßige Ereignisse, die halt in der Software passieren, in so eine Log-Datei, um einfach mitzuschreiben, was dort passiert. Und die Komponente ist sehr populär, wird aber eigentlich nur von so ein paar Freelancers weiterentwickelt. Also die machen das mehr oder weniger hobbymäßig. Und das Problem war halt, dass diese Logging-Bibliothek eine Funktionalität bereitgestellt hat, die es den Entwicklern ermöglichen sollte, im Prinzip so bestimmte Ersetzungen vorzunehmen. Also man konnte dort so bestimmte Platzhalter einfügen in die Anweisungen, die da geloggt werden sollen. Und das konnte ein Angreifer aber eben gerade ausnutzen, um dort an diesen Platzhaltern, in diesen Stellen, beliebigen Code einzufügen. Und das ist dann ein riesen Angriffstor. Also im Prinzip war es dann möglich, über das Internet bestimmte Schadcode-Anweisungen direkt an den jeweiligen Softwareprozess zu senden, der Log4j benutzt. Und dieser Prozess würde dann diese Anweisungen direkt ausführen auf dem System. Und da hat der Angreifer dann ziemlich schnell auch ziemlich weite Rechte, weil Log4j halt direkt in diesen laufenden Softwareprozess eingebunden ist und es da eigentlich keinerlei Gegenmaßnahmen mehr gibt, die da Schlimmeres verhindern könnten an dieser Stelle.
Log4j hat gleichzeitig auch gezeigt, dass es einen weit verbreiteten Irrglauben gibt, nämlich dass Open-Source-Produkte und auch solche Bibliotheken per se sicherer seien, weil man sie theoretisch jedenfalls überprüfen kann, weil ja der Quellcode eigentlich offen liegen müsste.
Das ist tatsächlich so, ne? Also nur aufgrund der Tatsache, ob jetzt der Quellcode offen ist oder nicht, kann man auf jeden Fall nicht auf die Sicherheit schließen. Es ist natürlich so, wenn man den Quellcode nicht einsehen kann, dann kann man erstmal Zweifel haben, weil man nicht reinsehen kann. Aber es ist halt auch bei den Open-Source-Projekten so, dass man natürlich dann auch Experten und Expertinnen braucht, die sich diesen Code dann ansehen. Und das war bei Log4j halt eben nicht regelmäßig der Fall. Und es gibt leider auch viel zu wenig große Unternehmen noch, die sich bisher solchen Projekten widmen, obwohl die die alle sehr gerne einsetzen. Es gibt dann zum Beispiel von Google dieses sogenannte Project Zero. Das sind halt wirklich IT-Sicherheitsexpertinnen, die sich solche Bibliotheken vornehmen. Und im Fall von Log4j war es jetzt das Cloud Security Team der chinesischen Firma Alibaba. Die haben tatsächlich dann diese Schwachstelle gefunden. Die schauen dann also schon hin und wieder unregelmäßig mal in solche Komponenten rein, aber das ist eben noch alles andere als systematisch.
Sie wollen nun dieses Sicherheitsproblem angehen, indem Sie einen Sicherheitscheck für Open-Source-Produkte machen, bei dem man nicht unbedingt in den Quellcode reingucken muss. Wie soll das aussehen?
Genau, also wir wollen das Ganze zusammen mit Partnern von der SAP möglichst gut automatisieren und dazu muss man erstmal so vorgehen, dass man im Prinzip bekannte Schwachstellen für diese Open-Source-Bibliotheken, die in öffentlich zugänglichen Datenbanken schon gelistet sind, erstmal sozusagen runterrechnet auf die Code-Ebene. Also wir haben ein System gebaut, was den Quellcode analysiert und zwar immer die Variante ohne die bekannte Schwachstelle, also die letzte Version, wo noch keine Schwachstelle drin war, und dann die Version mit der Schwachstelle. Und dann können wir die entsprechend abgleichen und genau die Codezeilen bestimmen, die diese Schwachstelle sozusagen ausmachen, die also schuld sind an der Schwachstelle. Und dann ist die zweite Herausforderung aber, dann diese Codezeilen wirklich im Binärcode, wie er dann auch im Internet oft runtergeladen und eingebunden wird in diese Applikation, wiederzufinden. Und da ist das Problem, dass wenn man jetzt diesen Quellcode übersetzt in Binärcode, dann kommt es immer auf den Übersetzer an, wie das genau übersetzt wird. Das kann mal so aussehen, mal ein bisschen anders. Und mit dieser Varianz müssen wir quasi umgehen können. Das heißt, wir müssen dann diese Codestellen im Prinzip ein Stück weit normalisieren, nennen wir das. Also wir versuchen, das auf so eine Form zu bringen, die wir überall wiedererkennen können. Und damit wollen wir dann das Ziel erreichen, dass wir halt ganz effizient in allen möglichen Binärcode-Formaten, wo diese Schwachstelle halt vorliegt, diese dann auch zweifelsfrei identifizieren können.
Dieses Normalisieren, heißt das jetzt ganz konkret, dass Sie quasi unterschiedliche Codeproben haben, von unterschiedlichen Compilern zum Beispiel erstellt und all diese Varianten vorhalten und untersuchen? Oder gibt es ja so etwas wie eine allgemeine Form, die dann davon abgeleitet wird?
Ein bisschen was von beidem eigentlich. Also wir sind da sehr empirisch vorgegangen. Wir haben wirklich bei uns eine große Farm sozusagen von verschiedenen Compilers, die dort alle installiert sind und haben uns genau angesehen, wie die jetzt diese verschiedenen Codebeispiele übersetzen würden und was es da für Varianzen gibt. Und die verschiedenen Compiler, die erzeugen natürlich alle irgendwie äquivalenten Code, weil der soll ja schon dasselbe tun, aber der ist halt von der Struktur her leicht unterschiedlich. Und wir haben halt diese Strukturunterschiede genau analysiert und führen die dann zurück auf eine normalisierte Form, wo die Struktur dann immer sozusagen identisch ist. Also diese ganzen Unterschiede werden rausgerechnet und wir bringen das auf eine Form, die immer gleich ist. Und das erlaubt es uns dann, eben genau diese Form später dann auch wiederzuerkennen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann beruht das System ja darauf, dass Sie vorher eine tiefergehende Analyse gemacht haben von bekannten Sicherheitslücken. Heißt das jetzt gleichzeitig auch, dass die Prüflinge eben halt tatsächlich nur daraufhin untersucht werden können, ob diese bekannten Sicherheitslücken vorliegen, ja oder nein?
Das ist erstmal der Anspruch, den wir haben. Also es sind natürlich auch die unbekannten Schwachstellen höchst interessant. Ja, aber erstmal geht es uns darum, zumindest die bekannten irgendwie finden zu können. Man kann das Ganze aber auch mit anderen Arten von Analysen kombinieren. Also bei mir in der Fachgruppe entwickeln wir zum Beispiel auch Analysewerkzeuge, mit denen sich neuartige, bisher noch nicht bekannte Schwachstellen finden lassen. Und die kann man dann mit dem anderen Ansatz, den ich eben beschrieben habe, sehr gut kombinieren. Denn aus diesen Analysen bekommen wir dann auch sozusagen wieder Codezeilen heraus aus dem Bericht und wissen genau, an welchen Codezeilen die Schwachstelle jetzt vorliegt. Und dann können wir dann die andere Maschinerie genauso nutzen, um dann diese Codezeilen auch in bestehenden Applikationen wiederzufinden.
Gibt es denn bestimmte Anforderungen, die Sie an die Prüflinge stellen müssen, dass sie bestimmte Randbedingungen einhalten?
Also im Moment entwickeln wir das Ganze für die Programmiersprache Java und die entsprechende Plattform. Und da gibt es dann zum Beispiel ganz große sogenannte Repositories, wo diese ganzen Java-Projekte vorgehalten werden. Wir schauen uns da insbesondere Maven Central und GitHub an. Das sind so die bekanntesten. Dafür entwickeln wir jetzt erstmal den Ansatz, aber die Konzepte, die wir dort entwickeln, sind eigentlich allgemeingültiger und sollten auch breiter anwendbar sein. Darüber hinaus haben wir eigentlich keine besonderen Anforderungen.
Ihr System ist jetzt nun dezidiert auf Java ausgerichtet und eben halt auf Open-Source-Projekte, die man eben halt auf bekannten Repositories antreffen kann. Aber von der Systematik her müsste es doch eigentlich auch zum Beispiel mit proprietärer Software, von dem man nichts anderes außer dem binären Code weiß und der Beschreibung des Herstellers, auch dort anwendbar sein.
Ja, das ist so. Also technisch ist das eigentlich genau dasselbe. Das ist unseren Werkzeugen ja egal, ob es jetzt proprietärer Code ist oder Open Source. Es ist allerdings so, wenn man sich das anschaut, also selbst bei großen Softwareherstellern wie der SAP ist es so, dass die allermeisten Softwarekomponenten, die eingebunden sind, einfach Open Source sind. Das hat sich einfach so etabliert. Nutzen natürlich zum Teil auch ihre eigenen proprietären Bibliotheken, aber die sind dann in der Minderzahl. Aber technisch ist es dasselbe.
Open-Source-Software-Module im Sicherheitscheck. Darüber sprach ich mit Erik Bodden vom Institut für Informatik an der Universität Paderborn.